ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Schönen guten Morgen. Unser heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Das sieht man schon an den vielen Weltstars, die mit ihm gearbeitet haben. Die Liste reicht von Phil Collins, Lionel Richie, Jack Bruce, über Peter Maffay bis hin zum Rapper Sido. Er selbst wurde 1979 erstmals berühmt mit Genghis Khan, aber das war schon damals ein kleiner künstlerischer Ausrutscher. Viel mehr am Herzen liegen ihm seine Soulmates, ein außergewöhnliches Bandprojekt, über das wir heute ausführlich reden wollen. Herzlich willkommen, Leslie Mandoki.
Ich freue mich sehr über diese Einladung und es ist herrlich, jetzt mal so einen Sonntagvormittag in Frankfurt verbringen zu dürfen.
Selbst wer Sie damals als Genghis Khan kennengelernt hat, der würde Sie heute sofort erkennen, denn den gepflegten Schnurrbart und die lange Rockermähne tragen Sie bis heute und das ursprünglich sogar aus politischen Gründen.
Ja, weil das ist bis zu Abitur, war das in der Diktatur so, dass aus Moskau international bestimmt wurde, dass von Nordkorea bis Kuba die Jungs nur kurze Haare tragen müssen. Und es dürfte nicht auf der Ohren so rankommen. Und deshalb nach der Abitur dürften wir aber, als ich in der Akademie anfing zu studieren, und das habe ich dann wachsen lassen und auch die Schnurrbart. Und seitdem ist es auch so geblieben.
Leslie Mandoki in HR1. Aus dem illegalen Einwanderer wurde ein patriotischer Deutscher und ein guter Steuerzahler. Alles über sein Lebenswerk heute bei uns.
HR1.
Genau meins.
Leslie Mandoki ist in Budapest geboren und aufgewachsen. Das kommunistische Regime Ungarns hat er damals als Diktatur erlebt. Der Jazzrock der 70er Jahre faszinierte ihn schon immer. Er studierte Schlagzeug und Komposition am renommierten Musikkonservatorium in Budapest. Aber seine musikalischen Idole, die lebten ja auch damals schon immer auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs. Sie haben darüber nachgedacht, die Heimat zu verlassen, über Nacht und heimlich, illegal. Die Familie zurückzulassen für einen 22-Jährigen ist natürlich sehr schwierig. Haben Sie damals mit den Eltern drüber gesprochen oder mit Freunden?
Also mein Vater war schon verstorben. Er starb, als ich 16 war. Kampf gegen Krebs verloren. Und er sagte mir an seinem Sterbebett, Sohn, lebe deine Träume und träum nicht dein Leben. Und das war die Botschaft, was er mir mitgegeben hat. Und das dauerte eben noch ein bisschen, nämlich 6 Jahre, bis ich dann den Entschluss gefasst habe mit ganz engen Freunden. Also wir waren dann zu dritt, ein Mitmusiker, Laszlo, und Gabo Csupo, der später weltberühmt wurde mit als Trickfilmzeichner in Hollywood. Sein erster Welterfolg war Simpsons. Nun, das war aber total heimlich, weil er stand 5 Jahre Freiheitsstrafe darauf, wenn jemand hätte gewusst, dass wir es planen und es uns nicht verraten hätte. Und wir sind durch Lebensgefahr, hätten wir auch erschossen werden können, durch einen Eisenbahntunnel dann geflüchtet. Und dann nach einer langen illegalen Odyssee quer durch Europa sind wir in der Zentrallage für Asylbewerber in Zindorf aufgeschlagen, 1975.
Und dort wurden Sie befragt, was Sie so für Pläne haben. Was hat der 22-jährige Leslie damals geantwortet?
Ich habe das ganz salopp gesagt. Es ist ganz einfach. Ich möchte gerne der britische Progrock wie Jet Total oder Cream, also wie Ian Anderson und Jack Bruce, mit der amerikanischen Fusion Jazz vermengen. Und da hat der Beamte gesagt, sind Sie wahnsinnig geworden? Und dann hat er gleich dann Gabo Csupo angeschaut und gesagt, was möchten Sie denn hier? Sagt er, gar nicht, wie nach Hollywood.
Das stelle ich mir gerade lebhaft vor, da sitzen so 22-jährige Bengels, die mal ebenso sagen bei der Einreise, wir möchten Weltstars werden.
Ja, das war ja der Plan.
Und Sie haben ihn umgesetzt.
Ja, sagen wir so, das war für uns beide, für Gabo und auch für mich, also kein stromlinienförmiger Entwicklungsweg. Und ich habe natürlich unglaubliche Dankbarkeitsgefühl, also Klaus Doldinger und Udo Lindenberg haben in ersten Minuten mir schon geholfen. Also
denn das, Sie waren professioneller Schlagzeuger mit 22, Sie konnten vom Blatt spielen, was nicht jeder Trommler tatsächlich kann, also von daher haben Sie dann relativ schnell Fuß gefasst, aber Sie konnten ja am Anfang auch gar kein Deutsch. Sie mussten
so kein Wort.
Mussten Sie sich ganz alleine durchschlagen oder wer hat Ihnen geholfen? Wie haben Sie es geschafft?
Also ich hatte einen Gerling in einer Familie, der uns aufgenommen hat. Und heute wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, also wie geht das dann? Was haben die denn die Burschen so gemacht? Also ganz klare Fakten. 3 Wochen nach der Asylantragstellung hatten wir schon gearbeitet. In meinem Fall war es Schwäbische Landestheater, wo ich Schlagzeug gespielt habe und habe ich schon bereits Lohnsteuer gezahlt. Und der Integrationsprozess war sowas von einfach, weil man hat die Chance gehabt, also ein neues Leben aufzubauen. Und Deutsch habe ich so gelernt. Auf der linken Seite war die Süddeutsche Zeitung, auf der rechten Seite Frankfurter Allgemeine.
Wow.
Und in der Mitte war ein Wörterbuch. Damals waren übrigens beide Tageszeitungen völlig unterschiedliche Meinungen. Und über alles. Und ich habe mir das täglich so 4-5 Stunden gegeben. geschrieben, also das mit der Wörterbuch, und das war mein Deutschstunde. Aber da gab es natürlich auch wunderbare Momente, wo ich das erste Mal mich völlig darauf vorbereitet habe, okay, Manduki, jetzt gehst du in so einen kleinen Edeka-Laden und du wirst also das erste Mal so ein Fleischsteak, also so ein Wurst. Und ich wusste natürlich nicht, dass in Deutschland man Gramm sagt und nicht Dekagramm, also wie in Ungarn. Und also diese schwäbische Wurst, was Leone heißt, also auf Schwäbisch, das heißt auf Ungarisch dummerweise Pariser. Also stehe ich da und da sage ich, hätte gerne bitte 10 Dekagramm Pariser aufgeschnitten. Also könnte man vorstellen, wie die Damen da gelacht haben, mich herum. Aber ich hatte eine ganz klare Zielsetzung. Ich wollte Goethe und Schillers Korrespondenz im Original so bald wie möglich dann lesen, weil ich habe meine Literaturarbeit.
Leslie Manduki über seine ersten Tage und Monate in Deutschland. Leslie Manduki und seine Soulmates, das ist ein sehr ungewöhnliches Musikprojekt, das es schon seit über 30 Jahren gibt. Die Namen der Mitwirkenden lesen sich wie ein Who is Who der Rockgeschichte von El Demiola, die Musiker von Supertramp und viele, viele andere. Jetzt erscheint das neue Album mit dem Titel A Memory of Our Future und es ist komplett analog produziert. Haben Sie tatsächlich noch Bandmaschinen im Studio? Ich dachte, es gibt gar keine Bänder mehr.
Also wir hatten das immer so gehabt im Studio, dass ich nie was verkauft habe. Also ich habe alle wunderbare alte Instrumente wie Hammond-Orgel oder der große Bösendorfer. Und als wir jetzt mit Soulmates unterwegs waren, unser Jubiläumstour, wir haben immer wieder darüber nachgedacht, okay, eines Tages müssen wir für uns selber diese Möglichkeit mal eröffnen, einen handgeschriebenen Liebesbrief an unser Publikum zu schreiben und kein SMS. Das ist nämlich der Unterschied zwischen einer analogen Aufnahme und einer digitalen Aufnahme, dass der gesamte Prozess der Magie entsteht beim Aufnehmen und nicht beim Nachbearbeitung. Also jeder kennt das von zu Hause, wenn du SMS schreibst, also du kannst die Anrede oder Verabschiedung oder mittendrin was noch ändern, bevor du es abschickst. So ist es auch mit der digitalen Popmusik. Also es ist ein SMS. Aber in analoger Aufnahme ist es halt so, dann sitzen wir halt zusammen, da spielen wir zusammen, da spüren wir mit uns gegenseitig und das kannst du anschließend nicht mehr verändern.
Und hören Sie den Unterschied, ob etwas digital oder analog produziert
ist? Also diesen Unterschied. Also selbst wenn man nur ein kleines iPhone, also nur auf diese kleinen, miese Lautsprecher, der Unterschied ist hörbar. Aber der Klangästhetik ist anders. Und das ist ein wunderbarer Prozess und wir haben dann während der Tour haben wir gespürt, die Welt ist in einer Krise, das ist ein Labyrinth der Krisen ohne Kompass und irgendwie, die ganze Welt ist in einen dunklen Tunnel geraten und wir haben gesagt, unsere Aufgabe ist immer schon gewesen, der Fackel am Ende des Tunnels zu halten und wieder. Deshalb das schwarze Schwan, was auf unserem Cover ist, von unserem Album, das sollte wieder weiß werden. Das ist eigentlich die Idee.
Und das ist ein Konzeptalbum. Das müssen wir jetzt der Spotify-Generation erstmal erklären. Bei Spotify darf ein Titel nicht länger als 2:30 sein, das muss mit dem Refrain anfangen. Und was ist ein Konzeptalbum? Das Gegenteil.
Also das Konzeptalbum ist das Gegenteil. Das Konzeptalbum ist ein Stück Musik, in dem Fall 80 Minuten, zusammenhängende Musik, die versucht, die Welt, so wie es ist, heute zu reflektieren. Deshalb nicht nur der Titel A Memory of Our Future und nicht nur der Cover mit K-Pop als schwarzer Schwan, was also diese Multikrise, was wir jetzt ja alle spüren, also wir sitzen in unseren Nacken, also dass wir so viel umgemacht haben. Und wir möchten ganz gerne hier in gewissem Maße in dieser Kompass sein, also den Menschen also das zurückzugeben, was wir jahrzehntelang von unserem Publikum bekommen haben, diese Liebe. Also das ist eigentlich ein Versprechen, dass wir für Menschlichkeit, für Achtsamkeit, fürs Miteinander, für die Brücken, die wir bauen. Also im Grunde genommen hat das ein sehr einfacher Message. Es versucht, das im Vordergrund zu stellen, was uns miteinander verbindet, also das verbindende Element in der Gesellschaft und nicht die trennende. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil wir sollten dann auch Brücken bauen, wenn wir die Brücken schon gar nicht mehr sehen, wo sie waren und alles zusammengebrochen ist. Selbst die Brückenpfeiler sind kaum noch zu finden, weil all diese Konflikte das alles weggespült hat. Da sollten wir erst recht verstehen, dass wenn jemand das Gegenteil meint, als wir es tun, ist noch lange nicht unser Feind. Das ist nur jemand, der anderer Meinung ist.
In der kommenden Stunde werden wir 3 handsignierte Exemplare unters Volk bringen. Eine Vinylschallplatte und CDs. Aber jetzt hören wir erstmal einen Beispielsong, damit wir ein Gefühl dafür kriegen, wie es alles klingt. Also hier sind die Manduki Soulmates mit Blood in the Water.
HR1 1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Musiklegende Leslie Mandoki. Bei Ihnen bin ich ganz besonders gespannt auf die privaten Musikwünsche. Und das erste ist sozusagen ein Klassiker der Friedensbewegung. Sie haben ja gerade schon gesagt, wie wichtig Ihnen der Frieden ist. John Lennon mit Imagine haben Sie sich gewünscht. Was bedeutet Ihnen dieser Titel?
Wenn mir so 5, 6 Zugaben gegeben haben, und es ist vollkommen egal, ob es in Los Angeles, London, New York, wo auch immer, Berlin, Hamburg, München ist, dann singen wir immer gemeinsam mit unserem Publikum diese Hymne. Ich habe allerdings nie gedacht, dass wir vor 20 oder 25 Jahren angefangen haben, diese Hymne für Menschlichkeit zu singen, dass es eines Tages so dermaßen relevant wird. Weil als ich nach Deutschland kam, war Deutschland ein von der Pazifismus, von der Friedenswunsch, von Friedensmärsche, von Ostermärsche, strotzendes sehr für den Ausgleich, für den Brückenbau, also Willy Brandt, also die Genscher, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, also alles Persönlichkeiten, die sehr für diese Ausgleich waren. 1989 regnete dann Glück vom Himmel und ohne ein einziger Schuss, ohne ein einziger Tote ist geschafft worden, also dass dieser schreckliche Kalte Krieg zu Ende geht. Und für jemanden, der mit der russischen Besatzungsmacht im Nacken aufgewachsen ist und diese schreckliche Diktatur, es war ein unglaublicher Befreiungsmoment für mich persönlich, als ich nach Deutschland kam, 75. Und so ist es natürlich für mich in meinem Leben. Es ist schrecklich, dass meine Kinder heute das erleben müssen, dass wir in Europa wieder Krieg haben. Und deshalb
Imagine. John Lennon mit Imagine und das spielen wir für Leslie Mandoki. Was ist das Besondere an der Musik von Leslie Mandoki? Man müsste es bezeichnen als Fusion Rock, also eine Fusion von verschiedenen Musikstilen. Was ist für Sie das Faszinierende daran?
Ich glaube, das Wichtigste für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu vermitteln, für unsere Musik, das ist eigentlich basiert auf der Werte der Prog-Rock der 70er.
Progressive Rock.
Das Progressive Rock, das ist sehr britisch. Also das ist halt Emerson, Lake & Palmer und Jethro Tull und Cream und so weiter. Und andererseits also auf der unglaubliche Virtuosität der amerikanische Jazz-Rock, also wie Eddie Mole oder Brecker Brothers und Bill Evans, Mike Stern und so weiter. Und von den Briten eben diese textliche Kontexte, sehr poetische, sehr gesellschaftspolitische Textkontexte, sehr komplexe, lange Kompositionen und daneben von Amerikanern der unglaubliche Virtuosität, der solistische Brillanz. Und das alles mit neuer Inhalte, ein neuer klangästhetischer Gewand mit vielen jungen Musikern.
Also da haben Sie eine unglaubliche Erfahrung gesammelt. Und dazu passt natürlich dann gar nicht Genghis Khan. Also das ist natürlich das etwas, was künstlerisch nun wirklich nie Ihr Musikgeschmack war. Ralf Siegel hat Sie damals angesprochen. Wie hat er Sie geködert? Denn es war ja schon damals nicht wirklich Ihr Ding.
Also das ist ja so, als Studiomusiker ist man auch ehrgeizig, irgendwann mal das eigene Musik machen zu dürfen. Und das ist dann auch fast gelungen sozusagen, in Anführungszeichen 1979, auch wiederum durch Vermittlung von Klaus Zollniger, bin ich an Werner Schüller, das ist der Geschäftsführer damals gewesen von der Label von Ralf Siegel. Und wir waren kurz vor Unterschrift eines Vertrages, als das kam. Und mir ging es darum, die Möglichkeiten zu bekommen, mal ein paar Wochen lang ins Studio zu arbeiten und das wirklich das zu machen, was ich für richtig hielt, weil bis dahin habe ich schon für Gott und die Welt getrommelt. Und so kam das. Und bei mir war zwei riesige Probleme bei der Sache. Das eine, für mich ging es darum, also dass ich möchte gerne dann auf Deutsch was singen, wenn ich das wirklich so beherrsche, wie es für mich angemessen wäre. Also deshalb. Und zweitens, ich wollte eben eigene Songs singen. Aber was viel schlimmer, ich kenne keinen Musiker, der tanzt. Für eigentlich fast jeder Musiker, den ich kenne, also zu tanzen, ist eine Horrorvorstellung. Und was ist eine Horrorvorstellung daran? Weil egal wie viel Mühe man gibt, man ist nicht wirklich gut darin. Und ich wollte halt diese Demut auch schon damals leben, unser Publikum geben, nur das auf der Bühne zu machen, was ich wirklich gut kann.
Wussten Sie überhaupt, was der Grand Prix ist?
Nein, ich dachte, das ist eigentlich ein Autorennen.
Und wenn Sie das heute gucken, das gibt's ja bis heute, den Grand Prix de la Chanson, den Eurovision Song Contest, gucken Sie da heute nochmal manchmal rein aus Spaß?
Nein, ich sage das andersrum. Als meine älteste Tochter, die heute ein sehr bekanntes Schauspielerin ist, ein großartiges Schauspielerin ist, die leider 5 Jahre alt war, hat sie unsere Bibliothek mit ihr 2 kleinen Geschwistern auseinandergenommen. Ich komme vom Studio nach Hause und da ist ein Buch über Genghis Khan. Und sagte, Vater, du bist doch ein Faschingsmuffel, du magst doch kein Karneval. Wie siehst du da hier aus?
Sie haben Ihren Kindern verschwiegen, dass Sie berühmt waren mit Genghis Khan?
Nicht, das Verschwiegen impliziert, dass es ein aktives Verschweigen gewesen wäre. Nein, es spielt so dermaßen keine Rolle, dass ich das nicht erwähnt habe.
Es war Ihnen peinlich.
Peinlich war mir das Tanzen und vielleicht nachhinein, ich hätte das auch genießen sollen.
Okay. Immerhin, Platz 4 haben Sie damals geholt. Ja. Also da könnte Deutschland heute froh sein, wenn wir das mal wieder schaffen.
Ja, ich würde es nicht missen. Also sage ich nochmal, ich sehe das total entspannt. Ich habe Respekt für alles easy.
Leslie Mandoki über die dunkle Seite seines musikalischen Lebens. Dankeschön. Hier ist der HR1 Talk mit Leslie Mandoki und wir wollen jetzt einen Menschen zu Wort kommen lassen, mit dem Sie auch mal intensiv gearbeitet haben und immer wieder arbeiten. Herzlich willkommen, Herr Überraschungsgast.
Hey Leslie, here's PC.
Oh, PC. Oh, PC. What the hell? I was not really. All right, great.
Unglaublich. Hey, hör mal.
You speak German to me. That's you never do that.
Tony Carey ist am Telefon.
Hallo.
Sein Leute. Song Room with a View läuft auch in HR1. Wir kennen ihn. Erzählen Sie uns ein bisschen. Wie haben Sie sich kennengelernt?
Ich kenne Leslie seit Mitte der 80er, seit 40 Jahren. Und ich war damals bei Peter, bei Maffei, immer unterwegs. Und Leslie war 2 Touren weiter in sein Studio. Und wir sahen uns und kannten uns immer. Und dann kam Soulmates, dieses unglaubliche Projekt mit dieser Top-Musiker. Und ich bin irgendwie reingerutscht vor, Leslie, wie lange ist das? 25 Jahre oder so.
Ja, sowas.
Ewig her.
Was ist das Typische in der Zusammenarbeit mit Leslie?
Wir diskutieren viel und wir probieren vieles aus. Es gibt keine Regeln. Wenn wir live spielen, wenn wir Konzerte machen, ist es nicht festgelegt auf einen Tag. Es ist viel Improvisation, auch in der Songgestaltung und der Bandgestaltung. Und wer Bock hat, spielt. Und mal ist Al Di Meola sehr gut drauf und mal bin ich. Und es ist sehr locker, sehr musikalisch und wir improvisieren viel. Das gut gesagt?
Ja, jeder sollte so sein und so bleiben, auch wie er selber ist. Und das macht eben diese farbige Gemälde aus mit Song. Es ist der klangästhetische, musikalische Kraft der Band.
Ich hätte auch meinen Kindern verschwiegen, wenn es in Genghis Khan wäre, übrigens.
Sie sind auch beim neuen Album mit dabei, Memory of Our Future. Wie lange haben Sie daran zusammengestrickt? Wie schwierig war das?
Oh, das war lang. Mann, wir fingen an mit vor ewig, 1,5 Jahren oder so. Mhm. Und es fing dann immer mit Song, Demos und Ideen. Und dann Leslie schreibt die Texte, schickt die zu mir, dass die gute Englisch sind. Und ich singe Demo-Vocals, das schickt er zurück. Ganz, ganz, ganz angenehme Arbeit. Wir lachen viel, wir diskutieren viel und wir vor allem wir schauen.
Und wir essen viel.
Wir essen viel, Leslie kocht wie ein Meister.
Das klingt wie eine tolle Produktion mit viel Diskussion und viel Essen und am Schluss kommt ein 80-minütiges Konzeptalbum raus. Tony Carey in HR1. Yeah. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über die Zusammenarbeit mit Leslie Mandoki erzählt haben.
Leslie, mach's gut.
Ich wusste nicht, dass du so gut Deutsch kannst. Also das ist mir
Sie reden sonst eigentlich Englisch.
Alles klar.
Und wir hören jetzt Tony Carey auf Englisch. Hier ist sein Hit Room with a View. Der Musikproduzent Leslie Mandoki ist unser Gast. Aus dem illegalen Einwanderer wurde ein patriotischer Deutscher, ein waschechter Bayer. Wie weit ging die Integration? Haben Sie auch eine Lederhose?
Natürlich, selbstverständlich. Das muss so sein. Ich bin auch der Musical Director von FC Bayern. Ich habe Hymnen produziert.
Angeblich aber kein Freund des Alkohols. Mussten Sie das verschweigen bei der Einbürgerung?
Nein, das war alles gut. Ich wollte aber nie die Kontrolle über meinen Arbeit, also weder im Studio noch auf der Bühne verlieren. Und deshalb war es für mich sehr, sehr wichtig, also dass man mit allen solchen Genussmitteln eigentlich extrem zurückhaltend ist.
Wir sitzen hier auch beim Wasser im Studio. Gleich füllen wir ganz nüchtern den HR1-Fragebogen aus. A Memory of Our Future, so heißt das neue Album der Soulmates von Leslie Mandoki. Und genau das könnte auch eine gute Überschrift sein für den HR1-Fragebogen. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als international erfolgreicher Musikproduzent ist,
dass ich mit dem besten Musiker der Welt zusammenspielen darf. Und das ist ein ehrenvoller Privileg, den ich mit Dankbarkeit und Demut beantworten kann.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ups, weiß ich nicht.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
dass eigentlich die Welt von Generation zu Generation sich immer wieder aufs Neue dreht und neu definiert. Und die Werte, wofür ich als Teenager eigentlich mich eingesetzt habe und auch sogar auf die Straße gegangen bin, die wiederholen sich dann. Also diese Rebellion ist einer Generationsfackel übergebende Bewegung und ich bin der Old Rebel in der Familie und meine Kinder sind die Young Rebels.
Mein Lieblingsessen?
Das ist schwierig, aber weil ich koche wahnsinnig gerne. Also das ist wirklich so, ich gehe auf den Markt, am liebsten am Samstagvormittag auf dem Bauernmarkt bei uns am Starnberger See und ich gucke mal, was es mich so frisch so inspiriert und das koche ich dann, also ob es indisch ist oder gerade was mediterranes oder französisch oder italienisch. Ich kann mich gar nicht festlegen, weil ich finde das sehr inspirierend, kochen zu dürfen.
Glück bedeutet für mich,
dass meine Familie gesund ist und jeder seinen Traum leben darf. Und das ist für mich das größte Glück.
Bereut habe ich.
Es gibt ab und zu, wo man vielleicht ein oder andere Thema, aber das sind Kleinigkeiten, so Mikroerlebnisse im Leben, wo ich vielleicht zu harsch oder mit zu viel Energie oder zu hart angepackt habe. Aber im Grunde genommen, es ist eigentlich, das Leben ist schön und möge lange so bleiben, wie es ist.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
wir sollten Demokratie wieder dahingehend etwas neu definieren, dass die Diskussionsräume wieder größer werden und wir davon Abstand nehmen, Cancel Culture zu haben. Wir sollten nämlich in unserer wunderbaren Werteordnung, also Wertekanon, selbstsicher genug sein, also zu intellektueller Widerspruch.
Gendern.
Ich tue das, weil meine Kinder mich überzeugt haben, aber ich würde ungern das vorschreiben. Ich gender das so, wenn das gerade so kommt, dann tue ich das, wie ich jetzt heute auch sage, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also, weil das kommt mir natürlich, wo es halt passt, dann mache ich das und wo es nicht passt, dann mache ich es nicht. Schriftlich mache ich es ungern, weil das ist einfach mein Sprachgefühl. Also ich bin dann doch irgendwo ein verkappter Poet als Songschreiber und dann ist es mir der Sprachfluss, der Melodie der Sprache, ist das dann wichtiger? Also.
Zuletzt geklaut habe ich.
Noch nie.
Da ja, eins Fragebogen, ausgefüllt von Leslie Mandoki. Herzlichen Dank. Der Musikproduzent Leslie Mandoki ist unser Gast im HR1 Talk. Was hätten Sie eigentlich gemacht, wenn Sie bei der bayerischen Landtagswahl 2013 800 Stimmen mehr bekommen hätten?
Dann hätte ich gesagt, das ist wunderbar. Aber ich habe zwei Arbeitsplätze. Der eine ist im Studio, das andere ist auf der Bühne. Und ich glaube, dass der gestalterische Freiraum ist, so wie das ist, jetzt größer.
Also Sie sind eigentlich froh, dass Sie nicht Landtagsabgeordneter wurden?
Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine kleine flapsige Anekdote dafür also anbieten als anstatt den anständige Antwort. Ich bin bei irgendeinem bayerischen Fernsehpreis, glaube ich, war das. Und dann kamen also zwei junge Abgeordnete auf mich zu mit ihren Frauen und sagen die Damen, ach Herr Mandoki, das ist so schade, dass Sie nicht in den Landtag sind. Sie hätten das richtig aufgemischt, also mit ihren unangepassten Ansichten. Und dann die zwei jüngeren Herren, so ungefähr um die 35, sagen, ach Herr Mandoki, wir sind so froh, dass Sie nicht im Landtag sind. Sie hätten das völlig aufgemischt mit eher unangepasste Ansichten und sie nehmen da kein Blatt vom Mund.
Ja, und das für die CSU.
Ja, also nochmal, ein illegaler Einwanderer kommt 1975 mit 22 ohne ein Deutsch zu sprechen nach Deutschland und findet in Bayern ein Paradies.
Und jetzt haben Sie gerade auch nochmal betont, dass Sie eigentlich illegale Einwanderer waren. Wie schauen Sie dann heute auf die aktuelle Diskussion, wenn es um Flüchtlinge geht?
Unfassbar kritisch. Weil ich denke, dass von diesem wunderbaren Land Deutschland dürfen wir kein ein einziger Millimeter von unseren Wertekanon zur Disposition stellen. Also das ist doch ganz glasklar, dass die Attraktivität von Deutschland ist gerade, dass wir keinen Freiraum geben für Antisemitismus, dass wir keinen Freiraum haben für Rassismus, dass wir keine Homophobie dulden, dass wir keine Frauenfeindlichkeit dulden. Wir sind zwar noch nicht dort, was Gleichberechtigung der Frauen angeht, wo wir hinwollen, aber wir sind auf jeden Fall bekennend, dass wir absolute Gleichberechtigung, also und was also Diversität und so weiter. Also davon, also wenn ich jetzt heute sehe, dass also für ein Kalifat und für Schadi eine Rundfunkrätin, also in einem Fernsehtalkshow, wirbt. Also dann sage ich eigentlich, ich bin damals in einem pazifistischen Land, wo die Meinung, Diversität, die Pluralismus eine Selbstverständlichkeit war, angekommen und ich habe dieses Land lieben gelernt, wegen der Menschen, der Mentalität, wegen der Werte, wegen der Kultur und das sollten wir so eigentlich jetzt auch so selbstsicher und glasklar und unmissverständlich auch weiterpflegen und wir haben halt momentan ein bisschen so eine Situation, dass wir die SPD mittlerweile nicht mehr der arbeitende, sondern eben der nicht arbeitende Teil der Bevölkerung gerne mehr in den Fokus rückt. So ist es auch mit allen anderen. Wir sollten das einfach mal wirklich der gesamte Einwanderungspolitik neu bedenken. Die Welt hat sich verändert und wir sollten uns aber nicht verändern, weil die Werte dieses Landes, die in dem Grundgesetz festgeschrieben sind, so und wie sich das positiv, konstruktiv für Jahr zu Jahr entwickelt haben und noch liberaler und noch freier und noch respektvoller und noch toleranter geworden ist, das sollte aber nicht beinhalten, dass wir irgendwann mal Intoleranz auch anfangen zu tolerieren.
Leslie Mandoki in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Leslie Mandoki. Sein musikalisches Spektrum ist enorm. Nicht nur mit Phil Collins oder Peter Maffay hat er gearbeitet, auch mit den No Angels zum Beispiel. Nach welchen Kriterien sagen Sie eigentlich, das passt?
Also eigentlich das Hauptthema ist Mandoki Sommer jetzt, also seit 31 Jahren und natürlich das Hauptthema ist das neue Album, weil wir meinen, dass dieses analog aufgenommene Album ist das Beste, was wir jemals gemacht haben, weil das so eigentlich so ein Fluss entstanden ist und dermaßen generationsübergreifend auch und unser Thema beschäftigt. Aber gibt es einen ganz großen Schmerz, dieses Album auch verbunden ist, dass wir einer unserer Gründungsmitglieder, Jack Bruce, nicht mehr dabei haben.
Von dem spielen wir jetzt einen Titel. Jack Bruce ist vor 10 Jahren, glaube ich, schon gestorben, ja. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?
Also Genie, Jack ist ein unglaublicher Multitalent, also das egal welches Instrument in der Nähe ist. Jack spielt das und spielt das anders als alle anderen. Also was viele jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wahrscheinlich nicht wissen, er sprach auch hervorragend Deutsch.
Tatsächlich?
Ein unglaublich gebildeter Mann, auch philosophisch. Also wir hatten Nächte über Kant gesprochen. Also wir beide sind ein bisschen so Nerds, was Kant angeht. Das ist ein genialer Mann. Und jetzt vielleicht eine Mini-Anekdote vom Studio. Also Bobby Kimball, da unglaubliche Stimme von Toto, jeder kennt Rosanna und Hold the Line und so, singt einen Teil von einem Aquarell-Album von 13 Jahren. Jack sitzt neben mir am Mischpult und sagt, hey Bobby, you know what? Lass mich dann bitte, dass es mit ein bisschen Hingabe auch singen. Und dann habe ich gesagt, naja. Okay, also jetzt hat gerade ein fünffacher Grammy-Winner, Bobby Kimball, ein unglaublicher Take hingelegt und jetzt sagt der Jack, also kannst du bitte mit mehr Emotion und mehr Hingabe singen? Geht er raus und er tut es. Und Bobby Kimball sitzt dann neben mir am Mischpult und sagt, hey, das ist tatsächlich mit mehr Hingabe. Also Jack ist ein Genie gewesen und er hat es immer hingekriegt, von den anderen sich inspirieren zu lassen, noch mehr Gas zu geben. Großartiger Mann.
Dann wollen wir den jetzt hören. Jack Bruce mit seiner Band Cream, Sunshine of Your Love für Leslie Mandoki.
I've been waiting so long to be where I'm going in the sunshine of your
Der Rockmusiker als Rebell, ein Selbstbild, das auch Leslie Mandoki gerne teilt. Haben Sie dieses Bild heute auch noch mit 70?
Ich glaube schon. Also der Rebellion lebt und ist leider auch angemessen, weil die Welt hat sich nicht zu einem Besseren entwickelt. Und eigentlich unsere Generation hat das, unsere Kinder und unsere in meinem Fall noch nicht geborenen Enkelkinder, versprochen, dass 1989, als die Welt in dieser Glückstaumel war, dass wir eine bessere, achtsame menschliche Welt im Paradies bauen, haben wir es nicht.
Nun ist die CSU ist jetzt nicht als Partei der Rebellen bekannt.
Aber ich bin das. Also, und weil ich widerspreche, ich sage es nur mal ein Beispiel, jetzt ja. Hier, wir sind in Hessen, also mitten in Frankfurt, und das vielleicht, hier hört man noch mit mehr Sensibilität, gerade wegen der Bankenplatz. Also ich finde, das für eine Katastrophe, das für eine Rezession, Allzeithoch an der Börse haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir eine Gesellschaft gebaut haben, also was eine Katastrophe ist, wo Geld schneller Geld macht als der Mensch selber. Und einen Mehrwert in der Gesellschaft machen wir, also Menschen.
Nun haben Sie ja auch viel Geld gemacht, das ist ja auch nichts Schlechtes. Und Sie arbeiten auch für den FC Bayern und für VW. Also das empfinden Sie nicht als Widerspruch, als Rebell aufzutreten und dann aber auch...
Und dann ganz im Gegenteil. Ich kann bei der Vorstände meine Ansichten auch anbringen und face-to-face und beim Dinner und bei mir in der Küche, so doch. Also das ist, der Rebellion ist also in mein Alter, und das, was ich alles mache, verlagert sich in meiner Küche oder gute Gespräche, weil natürlich, also auch bei Volkswagen-Konzern, natürlich habe ich mit allen Generationen der Vorstandsvorsitzenden intensivste Gespräche über die Zukunft unseres Landes. Und das ist natürlich ein großartiges Geschenk, was ich mit Demut und Respekt auch versuche auszufüllen, dass die Musik, also auch der Mando Gisom ist natürlich, mich mit der Denke dieses Landes wie Gabor Steingart oder eben Herbert Diess oder mit dem Hürtges oder mit Wolfgang Kreitzler. Also mit wirklich der große Macher dieses Landes zusammenbringen. Und natürlich, dann gibt es so einen Moment, wo ich der ein oder andere große Wirtschaftsboss konfrontativ mit meinem Rebellentum konfrontiere einerseits, und dann frage ich, wie gut ist er denn eigentlich als Kinderbuchautor? Ne? Weil, und dann gucken sich alle an, okay, der Manduk ist vielleicht ein Rebell gewesen. Zum Beispiel ein kleines Beispiel, was Rebellion angeht. Ich habe es völlig für richtig gehalten, dass die Grünen die LNG als Energiegewinnung abgelehnt haben. Ich fand es angemessen, wenn 66% der Energie schon verloren und der Umwelt unglaublich katastrophal voller Schaden zugefügt werden damit. Fand ich für richtig. Aber das sind so Momente, und ich war zum Beispiel nicht eng befreundet so mit Michael Gorbatsch, aber durchaus eine gute Bekanntschaft hatte ich mit Hans-Dieter Genscher, mit dem ich ein paar Mal lange unter vier Augen diskutieren dürfte. Insbesondere als Henry Kissinger mich ausgezeichnet hat wegen meiner Rebellion gegen die Mauer. Also insofern, ich war halt immer ein Anhänger von Hans-Dieter Genscher, seine Brückenbauern bin, oder von Willy Brandts Ostpolitik, dann bin ich wahrscheinlich für Frau Baerbock also ein rotes Tuch, weil ich bin ein Rebell, der als Maßstab nimmt, also was Hans-Dieter Genscher uns geschenkt hat.
Leslie Mandoki, der alte Rebell. Leslie Mandoki und seine Soulmates haben im letzten Jahr ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert, und sie sind ja letztes Jahr groß auf Tournee gegangen. Es ist natürlich nicht leicht, solche Stars zusammenzutrommeln, dass man gemeinsam auf die Bühne geht. Werden Sie das dieses Jahr auch wieder schaffen?
Also das seit 31 Jahren unterwegs sein, war es immer so. Die Besetzung ist so klar und jeder will kommen, und ab und zu haben wir das Gefühl, okay, jetzt sind wir gleich 25 Leute unterwegs. Aber das ist so viel Energie.
Wie ist das mit so berühmten Leuten, wenn sie dann gemeinsam auf der Bühne sind? Das sind doch alles Alpha-Tiere. Wer ist denn da der Chef?
Da muss man die anderen fragen, aber
Sie sind
glaube, aber das ist eigentlich relativ eindeutig, weil so, das ist eine Gemeinschaftskunstwerk, funktioniert nur dann, wenn eine Entscheidungspyramide gibt, und ich habe die Richtlinienkompetenz.
Und auch Aldi Meola horcht, wenn Sie sagen, wir machen es jetzt nicht so, wie du sagst, sondern...
Es geht nicht um Horchen, sondern es geht darum, sich in dieses Gesamtbild einzufinden. Und ich glaube, das gelingt uns seit 31 Jahren, also wunderbar. Aber das haben wir noch nie ein harsches Wort. Also das ist immer ganz entspannt, also wunderbar so. Der Ego killt Musik, also das ist alles wunderbar so.
Dieses Jahr werden Sie auf Welttournee gehen. Kann man Sie denn auch in Deutschland sehen?
Als ein einziges Konzert spielen wir auch in Deutschland. Das ist am 15. August, das ist in München.
Und welche Konzerte in der Welt werden dann noch so stattfinden?
Also wir spielen in Südamerika, wir spielen in Asien, wir spielen in Amerika, also wir spielen auch in Osteuropa, auch in Spanien und auch in Frankreich. Also wir sind reichlich unterwegs, aber dann nächstes Jahr, dann kommen wir wieder in unsere ausgedehnte Deutschland-Tournee.
Leslie Mandoki, dann bin ich sehr froh, dass Sie vor Ihrer großen Welttournee in Frankfurt vorbeigucken konnten und uns von Ihrer Arbeit und Ihrem Leben erzählt haben. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
ich könnte natürlich jetzt am liebsten Ende der Songs, weil es so dermaßen passt, zitieren von das neue Album von Memory of Our Future, nämlich Hard Times Create Hard People. Hard People Create Easy Times. Easy Times Create Easy People. And Easy People Create Hard Times Again. Das bedeutet schlicht einfach, harte Zeiten bringen starke Macher hervor und starke Macher in der Gesellschaft bringen leichtere, entspanntere Zeiten. Entspanntere, leichtere Zeiten bringen leichte Leute hervor als Führungspersönlichkeiten und diese Easy People, dann bringen uns wirklich harte Zeiten entgegen. Und da sind wir.
Damit gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören möchten oder weiterempfehlen möchten, es gibt es uns auch in der ARD Audiothek, den HR1 Talk. Und zum Abschied hören wir noch mal rein in das neue Album The Big Quit. Was ist das für ein Titel?
Also ich habe das gerade versucht, also die auswendige Zitat jetzt mal schnell improvisiert auf Deutsch zu übersetzen. Ich glaube, das spielt halt mit dem Phänomen unserer Zeit. Ich glaube, wir Musiker schulden unser Publikum für diese Jahrzehnte andauernde Liebe, was jetzt zurückzugeben und zu sagen, okay, wir reflektieren euer und unsere alle Lebensrealität und wir werden versuchen, eben diese Licht am Ende des Tunnels also musikalisch zu formulieren.
Big quit. Just a big quit. Hard times creating hard people.
Leslie Mandoki, The Big Quit, herzlichen Dank. Tschüss.
Ich hab zu danken.
HR1, genau meins.